wenn ich als Trainer irgendwo in der Bundesliga was zu sagen hätte, dann würde ich jedem Spieler oder jedem von meinen Spielern würde ich aufdiktieren, einmal im Leben zum DFB-Pokalfinale zu fahren und nicht nur ins Stadion zu gehen, sondern dieses Feeling und diese Atmosphäre und diese Stimmung in der Stadt einfach mitzunehmen. Weil wenn du das erlebst, dann bist du so hungrig darauf, einmal in dieses Finale zu kommen und in der nächsten Saison 1887% zu geben, um den kürzesten Weg nach Europa zu nehmen.
Wäre eigentlich geil, ne? Muss man sagen. Ich meine, du warst ja jetzt da mit Abstach, ich habe gespielt, aber wenn man jetzt sagt, nehmt es jetzt schon mal mit für nächste Saison, dann wäre wahrscheinlich irgendwie so, man muss es fast undercover machen, ne? Aber wenn jetzt irgendwie Polzin das sagt, so Jungs, wir fahren jetzt mal nach Berlin und bla bla, dann würden wahrscheinlich alle Medien sagen, so ja, hier bla und so, ne, irgendwie übermütig und so ein Scheiß. Aber ich glaube auch, weil wenn man das wirklich so ein Stück weit manifestiert und sagt, hier, guck mal, so könnte das sein, voll geil.
Also ob du nun nach Malle fährst oder zu so einem Finale und das aufsaugst, also du kannst trotzdem
und danach ins Berghain, dann gibt's noch die Kirsche auf der Sahnetorte.
Kannst du machen, was du willst, aber diese Atmosphäre mitzubekommen, die ganze Stadt ist voll mit Fans, so komplett aufgeteilt, die Stuttgarter waren auf dem Breitscheidplatz, die Arminia-Fans waren auf dem Alexanderplatz, weiß nicht, 100.000 Arminia Bielefeld. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute Bielefeld-Fans sind, dass diese Stadt so viel fast, also wenn ich Einbrecher in Deutschland wäre, hätte ich auf jeden Fall am Wochenende im Raum Bielefeld irgendwo mir was gesucht, denn dort war definitiv keiner mehr. Die waren alle in Berlinefeld, wie sie es selbst gesagt haben. Und
kreativ.
Ja, also. Aber du musst eigentlich noch mehr als die Mannschaft musst du vor allen Dingen alle Athletiktrainer, Verantwortlichen der Vereine und Coaches der Vereine zum Finale schicken. Denn das Wort Belastungssteuerung und dadurch eine B11 im DFB-Pokal in manchen Spielen zu bringen, geht gar nicht so. Und da sag ich, ey, das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass man sagt, das Tagesgeschäft ist die Liga, deswegen treten wir heute mit einer 1B an. Das kann in Zukunft nicht mehr sein. Und das hat ja damals leider auch bei uns sehr zum Groll geführt, als Tim Walter da gefühlt damals nicht mit der allerbesten Aufstellung. Mhm. Jeder Spieler, der irgendwie die Chance hat, da, auch wenn er verletzungsanfällig ist, alle bringen. Es muss, als wäre jedes Spiel muss ein Finale kurz vor Europa sein.
Du kommst als Fan in dieses Stadion, ins Olympiastadion rein. Es ist jetzt nicht mein Favorite-Stadion, das muss ich dazu sagen. Aber sie haben ja im DFB-Pokal haben sie das Olympiator hinten zugemacht, das haben sie eine Tribüne reingebaut. So, dann echt, also die Stimmung war, also der Einlass muss ich sagen, ich hab echt schon viele Spiele auswärts gesehen, bin in vielen Stadien gewesen, aber der Einlass am Samstag beim DFB-Pokalfinale, das war eine absolute 6-. Also, wenn das irgendjemand
von den... Ich war so gespannt, in welche Richtung. Ob es 1+ oder 6-?
Nee, ich dachte, er sagt jetzt so Gänsehaut, es war so krass.
Nee, der Einlass, wir haben über eine Stunde gebraucht, ins Stadion zu kommen. Und zwar hatten sie mit Wellenbrechern haben sie einmal einen Stopp gemacht und dann bist du wie am Flughafen, bist du in so
Disneyland,
so, ja. So Warteschlangen aus diesen Hamburger Gittern gelaufen. So und du hast ihn eingang gesehen, er war ungefähr 500 Meter entfernt und du hast eine Stunde gebraucht und es war einfach, ey, Familie mit Kindern, so, und die Stimmung war den ganzen Tag, war wirklich eine glatte 1 in der ganzen Stadt und dann kommst du am Stadion und die Stimmung kippt innerhalb von Sekunden, weil einfach dieser Einlass so katastrophal geregelt ist.
Oh, du siehst dann ja auch so, da hätte noch gefehlt, so ab hier 60 Minuten warten, hier 90 Minuten warten.
Ja, stimmt, diese so Scheiße.
Wir haben, wie gesagt, wir waren 10 Minuten vor Spielbeginn, waren wir nachher drin. So, also krass, es war wirklich,
krass, das ist krass.
Naja, aber es war trotzdem, also Stimmung war wirklich, ja, schon vorher in der Stadt richtig geil. Wir haben, wie gesagt, mit Abschach auf dem Alexanderplatz gespielt, wurden da von Arminia gebucht. War für uns eine absolute Ehre. Waren auch richtig viele im HSV-Trikot da. Es war echt geil. Aber ne, als befreundete Vereine kann man das natürlich gut bringen. Und wir haben natürlich keine HSV-Songs gespielt, sondern irgendwie wie? Schwarz-Weiß-Blau geboren oder drei Farben, Buchstaben, was natürlich auch auf Arminia passt.
Wie was? Also ihr seid ja dann morgen, seid ihr am Tag vorher schon hingefahren?
Wir sind am Freitagabend schon hingefahren, weil wir am Samstagmorgen ganz früh da sein mussten, um aufzubauen, weil du sonst da nicht mehr auf diesen Alexanderplatz gekommen bist. Weil die hatten schon Donnerstagabend von Arminia Bielefeld ist diese DFB-Pokalparty losgegangen mit ganz vielen Aktionen. Dann haben sie Freitagabend was gemacht und dann Samstag eben auch auf dem Alexanderplatz. Da war ein großes Fest aufgebaut. Philipp Köster von den 11 Freunden hat was gesagt. Dann war ein DJ da und die Spieler waren da. Fabi Klos und wir haben mit Abschlag da gespielt, dann hat noch Chantal.
Warte, wie die Spieler waren da?
Ein Spieler war da, Fabi Klos, der spielt ja nicht mehr. Ja, okay, der war als Botschafter von Arminia da, der auch den DFB-Pokal reingetragen hat.
Auch geil, allerdings als Spieler am Tag
nochmal
mittags dahin zu gehen und sich nochmal richtig heiß zu machen.
Ja. Also wäre auf jeden Fall, das wäre Motivation total gewesen. Und dann hat noch Chantalica gespielt, die haben so ein Arminias, die Arminia ist quasi das Pendant zu uns von Abschlag beim HSV. Ein großer Shanty-Chor mit ein bisschen Rockmusik, das war auch echt geil. Die haben eine Hymne gemacht, so für Arminia. Die kriegst du aus dem Ohr nicht mehr raus, wenn die einmal gehört hast, dann sitzt sie. Also es war richtig geil, die haben auch nachher noch im Stadion gespielt. So, also der Tag war geil, danach dann wirklich... ich war am Freitagabend dann noch da, ständige Vertretung in Berlin, es war alles voll, du hast nur Arminia-Fans gesehen, haben übrigens, und keinen einzigen Stuttgart, das gleiche haben natürlich die Stuttgarter auch gesagt, weil die alle so in ihren Bereichen in der Stadt am Feiern waren, aber es waren schon insgesamt, also irgendwo hatte ich in der Presse gelesen, 100.000 Arminia-Fans und ungefähr 30.000 Stuttgart-Fans, also das Verhältnis.
Ach krass,
ja,
okay.
Aber es hat nur, jeder Verein hatte nur 25.000 Tickets bekommen. Also der Rest hat sich dann irgendwo Public Viewings geguckt in irgendwelchen Pubs und Kneipen. Das war schon geil. Und dann kommst du ins Stadion rein nach diesem bescheidenen Einlass und dann so Nationalhymne, das ganze Stadion steht, mega geile Choreos auf beiden Seiten. So, also das muss ich schon sagen, das war. Es war nicht so gut wie unsere Aufstiegsfeier, weil es natürlich so unser Verein ist und du da natürlich ganz viel Emotionen mit reinsteckst. Aber das war schon Gänsehaut, das muss ich schon sagen.
Sag mal ganz kurz was zur Halbzeitshow. Wie war die?
Habe ich nicht gesehen. Ich habe mir Getränke geholt.
Ah, okay, also war jetzt nicht so. Ich war damals da und dann war Helene Fischer und es war übelstes Five-Konzert und die ganze Zeit nur scheiß DFB und so und Fußballmafia DFB. Was immer noch so ein Hate gegen den.
Naja, also bei so einer Entscheidung wie irgendwie, wenn es gegen Pyro geht oder Videoschiedsrichter oder so, dann natürlich kommt sowas auch, aber in dem Fall haben sie schon dazu gelernt und würden jetzt keine Helene Fischer, also vorm Spiel hat dieser Arminia Bielefeld Chor hat vorm Spiel direkt vor der Gästetribüne quasi, also Berlin hatte die Seite vom Marathontor und Stuttgart die Heimkurve von der Hertha und da hat der Chor dann gestanden und hat diesen Arminia-Song gespielt und hat da das Stadion eingeheizt. Also da haben sie auch schon dazu gelernt und versuchen das jetzt mehr zu integrieren und die Fußballkultur irgendwie zu fördern. So, aber es war wie gesagt für jeden, der Fußball liebt, Und Tradition auch ein wichtiger Bestandteil ist, hat da zwei Vereine gesehen mit Arminia Bielefeld als noch Drittligist jetzt aufgestiegen in die zweite Liga und Stuttgart mit zwei mega geilen Fanlagern. Und also das war wirklich Balsam für die Seele, so ein Finale zu sehen, so eine Atmosphäre, so eine Stimmung. Das war also für Arminia Bielefeld der größte Vereinserfolg der Geschichte. Die haben noch keine Meisterschaft, die waren noch nie in einem Finale. Das war für die wirklich so das erste Mal, wo jeder darauf hingefiebert hat. Sie haben hinter dem Marathontor haben sie eine große Wand aufgestellt und konnte jeder Bilder mitbringen von Verstorbenen, die dieses Spiel nicht sehen konnten und aber trotzdem dabei sein sollten. Und da haben sie dann, konntest du noch was dazu schreiben, konntest Bilder rankleben und das war auch so ein emotionaler Moment. Krass. So, ne? Das war, also wie gesagt, ein wirklich rundum gelungener Tag. Ich hätte es Arminia natürlich gegönnt, aus Verbundenheit und der Freundschaft auch zum HSV. Am Ende, hätten sie in der 11. Minute das Ding reingemacht, den Lattentreffer, vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen, aber du hast dann schon gemerkt, dass jeder Fehler von Stuttgart eiskalt ausgenutzt Fehler von Bielefeld von Stuttgart ausgenutzt worden ist und dann merkst du schon, dass ein Erstligist gegen den noch amnetierenden Drittligisten schon auch eine andere Qualität hat. Aber Stimmung, fantechnisch, hammergeil, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mal eine Karte für so ein Finale bekommt, nehmt das mit. Ich war ja damals beim Champions League-Finale Bayern gegen Dortmund in Wembley. Das war auch schon geil, weil es auch im Ausland dann noch war und dann auch ganz London war voll mit Fußballfans. Aber jetzt so ich muss sagen, der DFB-Pokal unterschätzt das nicht als Spieler, sondern.
Ich hätte es unterschätzt. Also ich hätte jetzt gedacht, irgendwie schon, aber für mich ist jetzt nicht so, wenn HSV nicht teilnimmt, nicht so das Riesending. Und in der Stadt hätte ich zum Beispiel, also ich hätte gedacht, ja klar, Champions League-Finale und die ganze Stadt und dann hast du immer schon die Berichte, aber irgendwie so weiß nicht, war das nicht so präsent bei mir.
Hast
aber
du's geguckt?
Nee, ich hab's nicht geguckt. Aber so, also dieses in der Stadt davor, den ganzen Tag, so das habe ich, oder hätte ich irgendwie, oder habe ich unterschätzt.
Ja.
Also das muss ich schon sagen, das ist wirklich.
Also während des Spiels ist es immer geil, ne? Also auch mit die eine Fanlage, die Farbe, die andere, das bockt natürlich mega. Aber klar, davor ist halt auch geil.
Und es ist was anderes als in irgendwie ein Auswärtsspiel, wenn du mit deinem Verein irgendwo auswärts fährst, wo natürlich nur irgendwie deine, weiß nicht, 5000 Auswärtsfans im besten Fall im großen Stadion mit dabei sind und du irgendwie da von der Polizei irgendwo am Bahnhof abgeschirmt, in Busse gesteckt wirst und direkt zum Stadion geschattelt ja. wirst, sondern da bist du die ganzen Tag in der Stadt und feierst da mit deiner Crowd, mit deinen Leuten. Bielefeld hat das auch geil geregelt. Die hatten eine Aktion, dass du Sitznachbar, also sie haben die Sitze und die Platzierung im Stadion genauso gemacht. Du hattest als Dauerkarteninhaber hattest du ein Recht auf einen Platz im Stadion.
Boah, geil.
Und krass. Konntest halt konntest als einen Code angeben, so Sitznachbar und Freund. Und dann hast du genau so im Stadion gesessen, wie du auch im Stadion auf der Alm sitzt. Also du hast genau die Sitznachbar neben dir, wenn du diesen Code eingegeben hast. Und also da haben wirklich auch andere Vereine danach Arminia Bielefeld auf die Schultern geklopft und haben gesagt, Chapeau, so eine geile Idee und das so hinzubekommen, das so cool. logistisch so zu machen, war natürlich geil, dass jeder im Stadion neben dem saß, neben dem er auf der Alm auch sitzt und also das so
unglaublich.
So ein Feeling hatte. Und das sind so Sachen, das ist schon geil.
Ich habe es auf jeden Fall auch geguckt und ich dachte einmal ganz kurz so, das ist doch ein HSV-Supporters-Club, schade. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der von Bielefeld genauso aussieht.
Naja gut, es sind die gleichen Farben. Und,
aber genau gleich.
Und es waren natürlich auch viele HSV-Fans da, das muss ich auch sagen. So. Mhm. Also alle, die ein Ticket bekommen haben und das mit dem HSV auch halten. Also es waren HSV-Trikots da und ja, es gibt auch ein paar Fangesänge, die relativ ähnlich sind zum HSV, natürlich auf Arminia gemünzt. So, also die Nähe besteht da schon und auch so auf Fanseite so von den Ultras gab es früher natürlich zu CFH-Zeiten gab es viel mehr Verbindungen und Freundschaften mit Bielefeld. Das hat ein bisschen nachgelassen, aber wenn ich das so richtig interpretiere, dann nimmt das auch wieder ein bisschen mehr Fahrt auf und sind da wieder mehr Verbindungen nach Bielefeld und man nähert sich da so ein bisschen mehr an, ohne jetzt zu sagen, dass das jetzt wieder eine Freundschaft ist, wieder wie zu CFH-Zeiten, aber die Verbindungen bestehen immer noch und in einigen Fanlagern und in einigen Gruppierungen noch viel mehr. Aber ja, das ist ein sympathischer Verein.
Schöne, muss ich schon sagen. Schöne Geschichte. Schönes Intro auch von 12 Minuten.
Oh, ja. Ich habe so gefühlt.
Also, ja, voll, erlebt. Das ist doch geil. Man muss auch nochmal sagen, also finde ich jetzt auch gar nicht so unangebracht. Ich finde, das Besondere an so einem Spiel ist auch, dass da irgendwie Legenden geboren werden, so kleinere. Und weil du einfach einen pokalen Titel hast, den dir nie wieder jemand nehmen kann. Du bist in allen Geschichtsbüchern in einem Verein, dass gerade bei solchen Vereinen, also bei Bayern geht es vielleicht noch ein bisschen unter, aber bei allen anderen Vereinen ist das eine einmalige Sache, so einen DFB-Pokal zu gewinnen. Und können wir sagen, krass, wie unser ehemaliger Außenverteidiger Wagnumann da jetzt auch einen Titel tatsächlich eingesammelt hat. Und ich muss sagen, für mich die größte Legende jetzt aktuell, geht auch schnell in die andere Richtung, aber Sebastian Hoeneß, ein Trainer, der sowieso schon auf der Watchlist war bei vielen und das ist jetzt keine Überraschung, wenn man sagt, er hat gute Arbeit geleistet, das wussten auch alle schon vor dem Spiel. Aber ich denke mal, in dem Spiel hat er sich jetzt nochmal eine Krone aufgesetzt mit dem Titel, den er dann auch vollendet hat. Und man kann sich sicher sein, dass er irgendwann auf der Trainerbank von Dortmund, Bayern oder einem Top-Verein in Europa sitzen wird.
Haben wir nicht vor 2 Jahren gegen Stuttgart gespielt?
In der Relegation, ja.
Wow. Na gut, also in 2 Jahren sind wir dann auch in Berlin.
Der HSV Young Talents hat auf Instagram auch 2 herrliche Fotos aus der Kindheit und aus der Jugend von eben Wagnermann und Demirovic gepostet.
Herrlich.
Geil.
Also es ist auch da HSV-Vergangenheit auf Stuttgarter Seite. Langes Intro, ja, aber ich will einfach so ein bisschen sensibilisieren dafür.
Für Titel, für Europa.
Ja, und auch für die Spieler, die ja unseren Podcast
Europa,
hören.
Wir kommen.
Hey, der DFB-Pokal, es ist der kürzeste Weg A nach Europa und B ist der Pokal schon ziemlich geil. Und ich wünschte mir einfach, dass wir mit unserem Verein einfach diesen, und nicht wie zuletzt im Halbfinale gegen Bremen war es und gegen wen sind wir noch raus? War es Leipzig?
Freiburg,
genau. So, also
fangen wir jetzt eigentlich wieder zu singen, 6-mal Deutscher Meister. Geht das jetzt wieder los, wenn wir dann
nie
in der
mehr
ersten,
Liga.
Nie mehr zweite Liga?
Ich würde sagen, wir starten erstmal die
Folge. HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Die große Europa-Folge heute, die Saisonabschlussfolge, lässt sich keiner von uns nehmen. Kai, Muchel, Pia, ich, Gato, wir sind alle mit dabei, nachdem wir letzte Woche in nicht ganz Bestbesetzung waren. Pia, du warst Arbeit, ne? So, ja, so ich, busy wie noch nie.
Ach, Leute.
Haben wir dich zitiert.
Das nervt. Nein, aber ich habe jetzt das Veto gegen Montage schon mal eingelegt. Ich möchte nicht mehr montags unterwegs sein. Aber ich war tatsächlich letzten Montag leider auch deswegen nicht auf dem Rathausplatz, worüber ihr ja schon ausgiebig berichtet hattet.
Rathausmarkt.
Markt. Mark? Gott.
Hast du die Folge nicht gehört? Nein, ne?
Ja, doch, habe ich, natürlich. Aber ich war im Harz unterwegs und eigentlich hätte ich gedacht, das ist absolut jetzt nicht so HSV-Zone, eher so neutrale Hannover, Kassel, keine Ahnung, ob die einen Fußballverein haben, Region. Aber ihr werdet es nicht glauben, es standen Leute im HSV-Trikot an den Ampeln, überall klebten HSV-Sticker und ich dachte so, krass. Hör mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und habe natürlich jede Story, wirklich jede Story und jedes Video, was es gab, verfolgt.
Ja, es war auch unglaublich, haben wir schon berichtet. Ja. Das war absolut herrlich. Wir können ja wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, Muchel, du scrollst da auch schon.
Es war Bohnen schuld daran, dass wir nicht früher aufgestiegen sind.
Ja, keine Ahnung. Können wir erstmal ja sagen. Ja,
okay. Mal gucken.
Shoutout an Bones.
Ja.
wir gehen so ein bisschen mal so die Tops, Flops durch, plus auch so die Predictions, die wir gemacht haben.
Kicker-Liga,
Kicktipp-Liga, können wir auch direkt mit starten.
Warum? Bist du Gewinner?
Nee, aber ich habe noch einen guten Endspurt gemacht und wir haben für den ersten Platz, ich bin Dritter geworden, sehe ich gerade.
Krass. Hast du alle Gruppen, hast du dir rausgesucht oder nee, ist das jetzt wirklich nur in einer?
Das ist die erste und in der zweiten Gruppe bin ich auch Dritter. Ich glaube, es gibt nur eine Dritte, ne?
Ja.
Es gibt ganz viele Gruppen, da sollten wir jetzt aber auch...
Wie ist es denn eigentlich mit den Gruppen? Ich habe das nicht gecheckt.
Es gibt Maximalanzahl für eine Gruppe.
Ich bin in Gruppe 2.
Nee, du bist in...
Oder gibt es eine Gesamtgruppe?
Nein. Es gibt eigentlich die Gruppe ja nur...
Wir mussten die Gruppen teilen, weil du immer nur 300 Leute in diese kostenlose Version bekommst und die Bezahlversion von Kicktip ist halt unverhältnismäßig teuer. Ja,
und man selber ist natürlich in jeder Gruppe, weil...
Weil wir es angemeldet haben, musste ich in jeder Gruppe sein. So, ja. Und
ich dachte gerade so, weil warum macht keinen Sinn, dass wir dann in jeder Gruppe sind. Aber nee, macht Sinn.
Genau.
Ja.
So, und wir haben Gruppe 3, da hat SKN hat 395.
Mhm. Gruppe 2 hat Dennis Hitzfeld hat auch 395 und in Gruppe 1 hat der Hase 394 und HSV Chris auch 394.
Und in Gruppe 4 hat Anni 1887 397 Punkte. Und das ist mit Abstand, was heißt mit Abstand, aber das wäre in dem Fall am meisten.
Herzlichen Glückwunsch an
Anni 1887.
Wow. Gibt bestimmt einen krassen Preis, oder?
Schon wieder eine Frau. Letztes Mal auch, oder so, ne?
Ja, scheint wirklich...
Irgendein Sitznachbar, Nachbarin war doch auch irgendwie mal kurz weit vorne, ne?
Mein Sitznachbar war auch ziemlich weit vorne. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber...
Ich würde sie gerne mal fragen, was sie so tippt. Dann versuche ich da Geld drauf zu setzen in Zukunft.
Kannst du auch nicht fragen.
Sie scheint das Orakel zu sein.
Aber sie hat jetzt nicht nur diese 2-1-Tipps gemacht, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ich gucke jetzt gerade mal rein, so in den letzten Spieltag 3-1, 0-2, 1-3, so, also...
Es scheint...
Ja, also und sie hat 10 Punkte am letzten Spieltag gemacht und hat damit dann tatsächlich den Jahresendsieg gewonnen. Glückwunsch. Also Glückwunsch an Anni 1887. Wir suchen mal hier die Nummer raus. Was bekommt sie denn? Was bekommt sie? Also ich hatte überlegt, dass wir die unterschriebenen Schuhe von Davy Selke als absoluten Nummer 1 Preis hier raushauen.
Absolut original.
Sensationell. Schuhe
unterschrieben.
Aufstiegsschuhe.
Neon Orange.
Kanonenschuhe.
Ja.
Torkanone und Aufstiegsschuhe. Torschützenkönig, wow. Zweite Bundesliga.
Also das ist ein
letzte wirklich Saison Unikat.
Mehr kann ein Schuh nicht haben.
Nee.
Also er hatte uns die mitgebracht beim Live-Podcast und wir haben sie hier die ganze Zeit stehen und haben überlegt,
für diesen Moment.
Ja.
Natürlich.
Und für den zweiten Platz würde ich 300 HSV meine Frau Kondome einfach mal raushauen.
Ja.
Die wir auch netterweise gesponsert bekommen.
Wahrscheinlich an einen verheirateten Ehemann, der jetzt so denkt, gut, Leute.
Das klären wir ab, sonst kriegt er was anderes.
Reicht dein Leben lang.
Wir haben doch noch einen HSV-Gin oder so.
Auch das. Wir für die anderen Plätze suchen wir uns noch was raus, aber ich würde Ihnen sagen, den ersten Platz an Anni 1887 hauen wir die Schuhe raus.
Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Also, geil. Gato, du hattest ja auf die Schuhe gehofft, aber...
Ja, ey,
ist deine Schuhgröße, Gato?
Ich glaube, ja.
Ich weiß gar nicht,
wie groß das ist.
Ich glaube, 45.
Weiter, ich hole die Schuhe mal.
Dann kann Gato die ja vielleicht noch ein bisschen tragen und
einlaufen. Ja, schon mal einlaufen. Ich glaube, es war so Größe 45 oder irgendwie sowas.
46, oder? Glaube ich
sogar. Ja, das kann auch sein.
Was aber ja,
kann mich auf jeden Fall nicht mehr...
Ich hätte gedacht, er hat größere Füße sogar.
Ja, das dachte ich mich auch. Deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt so ultra...
Das an den Füßen eines Mannes erkennt man sein...
Johannes?
Ja. So, wollen wir mal gucken, welche Größe er hat.
sehen auf jeden Fall schick aus.
46. 46.
Ja, Gato, dann mal los.
Und ich würde sagen, das ist eine sehr gute Größe, wenn man an den Füßen eines Mannes.
Oh, KI. Na, ist gut. Herrlich. Dann sind auch auf Instagram jetzt. Guckt vorbei auf unserem Insta-Kanal. HSV, meine Frau. Folgt ihr sowieso alle schon. Das ist gut.
Und ja. Anni, melde dich mit deinen Kontaktdaten.
Ich schaue auch nochmal rein, dass er hier kein Schindluder getrieben wird. Also, Kicktipp haben wir erstmal abgehakt und wir werden nochmal nach dem zweiten und dritten Platz werden wir auch nochmal Ausschau haben und werden wir auch noch was raushauen.
Auf Dritter bin ich.
Und was mit dem 100?
Dann bekommst du die 300 Kondome.
Was? Was sagst du?
Was ist mit dem 122. Platz? Kriegt der auch was?
Pia, stark.
Hallo, letzter Spieltag, 14 Spieltagspunkte. Immerhin
das. Ja, das ist stark. Immerhin das.
Hätte ich die gehabt, hätte ich gewonnen. Ja.
Kommen wir mal zum kleinen Saisonfazit. Wir haben jetzt, wir haben über die letzten Spiele gar nicht mehr so richtig gesprochen, aber ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, die jetzt nochmal groß aufzuarbeiten. Egal. Wir sind aufgestiegen, das ist das, was am Ende zählt. Trotzdem gibt es ja einfach jetzt mal so ein paar Spieler, worüber man sprechen kann. Oder wollen wir die Mannschaft komplett durchgehen oder wollen wir...
Ja, wir können immer so ein bisschen Tops, Flops, vielleicht daran anlehnt auch irgendwie mal ein, zwei Predictions, wenn sie irgendwie passen. Die Predictions können wir gegebenenfalls auch noch nächstes Mal durchgehen, aber ich
würde gerne mit einem Top starten, der nicht an einen konkreten Spieler geknüpft ist, sondern einfach an unsere sehr torstarke Mannschaft. Ich habe nämlich recherchiert, dass der HSV in dieser Saison so viele Tore geschossen hat, wie zuletzt in der Meistersaison 82-83. Was leider sehr lange her ist, aber was einfach dafür spricht, dass wir extrem stark nach vorne waren.
78 geschossene Tore.
Wahnsinn.
Das ist 78, schon hatten wir, ja.
Das sind pro
Spiel, lange nicht mehr, wie du gesagt hast.
Das sind pro Spiel 2,3. Also man kann schon sagen, dass das bei uns wirklich...
Sind wir mit der Offensive aufgestiegen? Ich hatte ja in der Prediction gesagt, die Defensive kann nur uns zum Aufstieg führen.
Also... Vielleicht, um da gleich mal anzuknüpfen, Offensive, Defensive. Ich finde, und das ist wirklich eine Sache, da steige ich jetzt schon ein bisschen sehr in die Analyse ein, aber ich finde, was uns die Saison den Aufstieg fast gekostet hätte, wäre, wenn wir mit Baumgart weitergemacht hätten. Denn der Unterschied zwischen Baumgart und Polzin ist so gravierend, dass das System und die Umstellung, die Polzin vollzogen hat, uns wirklich am Ende jetzt den Aufstieg geschert hat. Denn was hat Polzin anders gemacht, als es Baumgart gemacht hat. Also Baumgart war von seiner Ausrichtung her, hat er ganz klar offensiv gespielt und hat ein hohes Pressing gemacht. Sein Ziel war es, den Gegner früh zu attackieren und intensive Zweikämpfe zu machen und Ballgewinne zu erzwingen. Das war so die absolute Spielanalyse oder die Spielidee. Idee von Baumgart. So, und er hat trotz, dass er seine, dass er die Defensivstatistik irgendwie
Naja, die Defensive hat er ja schon irgendwie die eine oder andere Nuss auch mal kassiert, ne?
Ja, aber trotzdem hat er die Defensive auch gestärkt und er hat die gegnerischen Torschüsse sanken dadurch natürlich. Dadurch, dass er mit einem hohen Pressing und den Gegner früh attackiert. Attacke.
Ein bisschen Berlin noch bei dir im Kopf drin.
Das ist noch viel, viel.
Vielleicht ist er ja wieder hier mit dem Sekt nach Berlin gefahren. Das klingt immer anders.
Nein, aber wir haben von ungefähr 12,6 Torschüssen sind wir auf 7 pro Spiel gegnerischen Torschützen runtergegangen.
Also unter Baumgart.
So. Das war,
du bist ja richtig vorbereitet.
Ja, ich hab mir hier so ein bisschen rausgesucht. trotzdem war ja am Ende dann diese Serie von 5 Spielen in Folge, die wir irgendwie nicht gewonnen haben. Am Ende mit dem 2-2 gegen Schalke war so der Knackpunkt, wo es dann einfach mit Baumgart nicht mehr weiterging. Und was hat Polzin dann anders gemacht als Baumgart? Er hat sein System umgestellt. Also bei Baumgart war es eher so ein 4-1-3-2 mit 2 Spitzen vorne. Mhm. Und bei Polzin sind wir wieder zurück auf das 4-3-3-System gegangen, was wir ja unter Walter auch schon kannten. Und er hat damit viel mehr Wert darauf gelegt, irgendwie Offensivfußball zu spielen und gemeinschaftlich zu verteidigen. Und das ist so wirklich der Unterschied gewesen auch zu Baumgart. Und was dann der absolute Knackpunkt, finde ich, war, oder was der Punkt war, warum wir unter Polzin dann wirklich, ist dann Dompe. Weil wir unter Baumgart halt nicht über die Flügel gekommen sind mit 2 Spitzen. Und unter Polzin sind wir wieder mit 3 Spitzen vorne, mit 2 Flügelspielern. Hat Dompe einfach die Saison seines Lebens gespielt. Er hat 17 Scorerpunkte allein unter Polzin gemacht von seinen 21.
Und Dompe wurde ja auch von Baumgart schon auch öfter noch bestraft mit nicht genug Spielzeit und sowas aus Fansicht, würde ich jetzt mal sagen, weil er dann auf dem Platz, also in jeder Pressekonferenz hat Baumgart hervorgerufen, dass Dompe irgendwie beim Training nicht richtig mitgemacht hat und dass er schludrig ist und dass er nicht da war und so. Und da war viel mehr noch so, ich würde jetzt mal blöd behaupten, so Machtkampf und so ein bisschen, ja, einfach Disziplinarverfahren in dem Sinne. Und ich hatte das Gefühl, dass Merlin da einfach einen ganz anderen Zugang auch zu den Spielern dann tatsächlich hatte, als er kam.
Kann ich schon sagen, bei Polzin jetzt, also ein bisschen an Taktik, Dompe irgendwie ins Rampenlicht gestellt und für mich auch noch so diese Teamgeschichte.
Ja, Teambuilding.
So alle zusammen und was auch Selke ja rauf und runter gebetet hat.
Er hat die Mannschaft eher gestreichelt. Also seine Philosophie war jetzt eher, nachdem wir mit Baumgart einen Trainer hatten, der die Mannschaft jeden Tag angeschrien und gepusht hat, aber mit Anschreien, hatten wir mit Polzin dann eher so einen Trainer, glaube ich, der die Mannschaft ein bisschen eher gestreichelt hat und gesagt hat, wir ziehen das zusammen durch, fast als Kumpeltyp. Ich muss sagen, um da auf Muchel einzugehen, ne, also die Differenz, das ist schon beeindruckend. Also da sticht der HSV in der Tabelle schon ganz klar hervor. Wenn man sich mal anguckt, 78 getossene Tore ist ganz krass, weil da kommt gar keiner in die Nähe. Und man muss sagen, entgegen meiner Prediction, 44 Gegentore, hatte ich gesagt, du brauchst dieses Jahr eben 39, um aufzusteigen. Und die hättest du, wenn du jetzt dich vergleichst mit Elversberg, also mit dem Drittplatzierten und dem Erstplatzierten, hast du auch defensiv wieder nur die Relegation erreicht. Aber du hast halt alles überdeckt mit der Offensive. Und ich glaube, das war ja auch so eingekauft dann mit Selke, Glatzel. Dompe war nichts anderes zu erwarten. Und ich sage auch, dass Dompe jetzt mal, da kommt ja immer der schöne Blick nach vorne, in der ersten Liga ist Dompe vom Niveau her keiner auf seiner Position im Vergleich zu allen anderen Vereinen, wo wir was mit dem Abstieg zu tun haben. Da haben wir ganz andere Baustellen, die ich eben genannt habe. Das ist die Abwehr. Die hat sich nie einspielen können. Unser Kapitän wurde im wahrsten Sinne des Opfers der Stammplatz von ihm geopfert. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil Muchel noch mitten in seiner Analyse war. Das war schon extrem auffällig, das Torverhältnis.
Definitiv. Also das nur mal, für mich ist einfach so ein entscheidender Punkt, dieser Trainerwechsel von Baumgart zu Polzin und dass wir dadurch einfach, dass die Offensive dadurch einfach gewonnen hat, die oder die meisten Tore dann auch unter Polzin gefallen sind und mit Dompe, der dann einfach der entscheidende Faktor auch mit beim Aufstieg war.
Ich finde es ein gutes Beispiel dafür, dass du beim Trainer nicht immer nur rein nach Marktwert, Erfahrung oder Standing gehen kannst, sondern auch gucken musst, welche Konstellation passt denn zusammen. Weil ich finde, dass Baumgart auch ein bisschen zu schlecht rüberkommt. Denn ich finde, er hat schon einen guten Job danach noch gemacht. Also ich finde, er hat keinen guten Job beim HSV gemacht. Aber ich finde, er hat danach zum Beispiel bei Union Berlin am Erstligisten dann schon gezeigt, dass er erstligareif ist.
Ja, hat er vorher auch bei Köln. Also davor und danach
und,
super, aber
genau, HSV und halt da schien einfach die Konstellation mit Polzin deutlich besser zu passen. Und das ist ja auch etwas, was dann manchmal ist es ja immer einfach von außen zu sagen, nimm doch einfach den erfahrenen Trainer, der wird es schon machen.
Wer das weiß, ist es aber wie nicht die Konstellation immer zwischen Polzin und Baumgart war, ne? Die, natürlich sagen die irgendwie am Ende immer alles freundlich, aber der hat halt auch ein Co-Trainer-Team, was extrem eingespielt war, auch mit Tim Walter. Und dann kommt da eben jemand mit einer ganz anderen Philosophie. Who knows, ob das auch immer so funktioniert hat.
Also wir hatten fest, Polzin war ein Winner, Dompe war ein Winner. Ich denke mal, bei den Spielern werden jetzt nicht so ultra überraschende Namen kommen. Muheim, Selke, ja. Da kann man hinten raus vielleicht auch noch so ein Reis, ja. El Fadli. Also dann hat man sie auch eigentlich schon alle fast durch. Die Heuer Fernandez so. Die
Königsdörfer nicht zu vergessen. Ne?
Richtig, Königsdörfer, der einen Riesensprung gemacht hat. Ich glaube so, dass die Gewinner sind eigentlich relativ klar. Ich glaube, der Winner dieses Jahr, also wenn man nur rein den Aufstieg betrachtet, muss es leider auch sagen, waren die anderen Mannschaften, die schlecht waren. Ich habe mal geguckt, wir haben mit jetzt 59 Punkte, die letzten 3 Jahre, wenn wir mit 59 Punkten nicht aufgestiegen. Also wir hatten auch schon Glück, ich sag mal so, vom Zwei-Punkte-Schnitt 68 steigst du sicher auf, aber du steigst natürlich auch immer mit weniger Punkte auf.
Das war eine krasse zweite Liga. Also es war verrückt.
Du kannst es sehen, wie du willst, klar. Du kannst es drehen, entweder waren die anderen, also...
Ja. Ich sag mal so, was heißt die anderen? Also wir haben, Fakt ist, wir haben 59 Punkte nur geholt. Ne? Ich meine, gutes Pferd, ne, so weiter und so fort, springt ja nur so hoch. Vielleicht hätten wir noch mehr gewonnen, wenn wir irgendwie gemusst hätten, aber... Es hat uns sicherlich in dieser Saison, sind wir nicht unter der krassesten Konkurrenz ever aufgestiegen. Das, wir hatten jetzt nicht in Köln, was vormarschiert ist und noch eine andere Mannschaft, die vormarschiert war. Dann hatten wir irgendwie einen Dreikampf und vorne an der Spitze gab es irgendwie 68, 68, 67 Punkte oder sowas. Sondern es war schon dankbar für uns auch.
Und auch, dass Saison. Köln und der HSV am Ende beide nochmal so krass geschwächelt haben, das ist auch
und
Wahnsinn.
Genau, und große Traditionsvereine, ne, wie Hertha BSC und Schalke hatten ja gar nichts damit zu tun. Auch da, also es ist ganz lustig, ne? Meine Predictions ecken jetzt da schon überall an. Aber ich möchte einmal noch, was mir fast noch mehr auf dem Herzen liegt, als meine Predictions sind, der Vergleich gerade, den Gato genannt hat. Also ich finde schon, dass man in der zweiten Liga vom Spielerischen her deutlich und vom Speed und vom Offensiv, von der offensiven Geschicklichkeit, also von diesen drei Faktoren, deutlich hinter der ersten Bundesliga ist. Also wo ich sage, es ist offensiv fehlt mir da die Qualität bei den meisten Vereinen. Da siehst du, die Torschüsse aus dem Vollspeed gehen meistens wirklich weit übers Tor. Die Kreativität fehlt, der Speed fehlt, ja. Aber ich muss sagen, ich finde die zweite Liga deutlich zweikampfstärker, taktisch, defensiver, besser als die erste Liga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Elversberg sticht da zum Beispiel so ein bisschen heraus. Also ich würde die zweite Liga nicht zu schlecht machen. Ich glaube, viele Erstligateams und auch die, die runtergekommen sind, siehe Schalke und Hertha, kommen da ganz schön unter die Räder. Und ich glaube, dass auch so ein Elversberg zum Beispiel jetzt gerade zeigt, dass der Gap zur ersten Liga bei Heidenheim überhaupt nicht so groß ist, wenn man da taktisch eingestellt ist. Es ist jetzt bei Elversberg ein bisschen kompliziert, weil Elversberg nicht die typische Mannschaft, die Zweitligamannschaft ist, die sich hinten reinstellt und über die defensiv Zweikämpfe kommt, wobei sie auch defensiv sehr kompakt standen jetzt im Hinspiel. Meine Theorie ist, sie werden heute Abend zu Hause sich durchsetzen, sie werden aufsteigen und sie werden in der ersten Liga tatsächlich nicht absteigen. Und das zeigt ja, wie dann doch die zweite Liga auch dazu in der Lage ist, sich in der ersten Liga zu halten, dass da nicht Riesenabstände sind. Und das fand ich noch ganz interessant.
Ja. Also wie wollen wir da fortgehen? Wollen wir in die Predictions eintauchen? Hast du noch andere Sachen, Muchel? Du hast hier ein iPad vor dir liegen mit...
mit wilden Kurven hoch und runter geht's da. Das
sieht faszinierend aus.
Ja. Am Ende ist die Kurve wichtig, dass sie nämlich nach oben geht und oben bleibt.
Das ist also, der Tabellenplatz von...
Ja, so ab dem 17. Spieltag sind wir oben geblieben. Ja, dritter Spieltag waren wir zwischenzeitlich ganz kurz einmal unten. So, das war, da waren wir 12. So, das war so unser Tiefpunkt am dritten Spieltag und dann ging es nach oben. Dann hatten wir nochmal einen kurzen Ausreißer am 13. Spieltag, wo wir 8. waren und am 16. Spieltag auch nochmal 8. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ist Baumgart gegangen?
Ja, da, oder?
Das müsste so um ungefähr den Dreh gewesen sein. Ja. Am 13. Spieltag, bis zum 13. Spieltag. Ja. Polzin hat am 14. Spieltag übernommen und genau.
Ja, Paderborn war sein erstes, oder? Nee, doch.
Ja, Schalke war das letzte Spiel und das erste Spiel von Polzin war gegen den KSC, wo wir 3-1 gewonnen haben. Danach haben wir dann 2-2 gespielt gegen Darmstadt und gegen Ulm nochmal 1-1. So, das waren so die Spiele dann.
Auch übrigens ganz krass, wo man sieht, dass die Erwartungshaltung in der zweiten Liga einfach so gar nicht greifbar ist bei den Vereinen, ist ja die Statistik, dass in der zweiten Liga wirklich wesentlich mehr Trainer gefeuert wurden und rotiert wurden als in der ersten Liga.
18 Stück
das war jetzt
so,
die
ne?
Saison auch, ja, irgendwie 16 bis 18, das war die Saison extrem. Also Polzin hat seinen Job, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes nochmal einen festeren Stuhl jetzt unter den Arsch gelegt, indem er in der ersten Liga ist, weil dort, glaube ich, es zwar schwerer wird von den Gegnern, aber man die Erwartungshaltung ein bisschen besser einschätzen kann als in der zweiten Liga.
Und ich muss immer sagen, es ist ja nicht nur Polzin, sondern es ist das ganze Trainerteam. Und das betont er ja auch immer wieder, dass er ohne VW und ich weiß gar nicht, wie heißt der andere noch? auf jeden Fall das Trainerteam, sagen wir nennen es mal das Trainerteam, neben VW, dass das auf jeden Fall ganz wichtig ist für ihn und dass da die Aufgaben auch verteilt worden sind und dass das ohne dieses Team halt nicht so funktioniert hätte.
Ein Teamplayer.
Ja.
Das ist doch cool. Prediction-technisch habe ich hier oben stehen Kai. Wir haben einmal die Predictions am Anfang der Saison und einmal die Predictions zur Halbserie. Pia, da bist du eingestiegen. Und die am Anfang der Saison haben wir so teilweise für die Hinrunde gemacht, teilweise auch für die ganze Saison. War so, so ein bisschen so ein Mix. Und mal gucken, ob wir heute mit allen Predictions durchkommen. Ansonsten machen wir einfach nächste Woche weiter. Aber wir fangen erstmal mit dem absoluten Kracher an. Karabetz schießt mehr als doppelt so viele Tore diese Saison wie alle folgenden Spieler zusammen. Königsdörfer, Nemeth, Öztunali, Yalcin Ciara, Omar Megit und Suhun. Ich sag mal so, die Rechnung ist fast aufgegangen.
Gut, dass du es erkennst. Es ist nur ein Spieler hat nicht mitgespielt.
Und zwar Königsdörfer.
Ja.
Der hat nämlich doppelt oder dreifach so viele Tore geschossen wie die anderen. Obwohl, nee, Karabetz hat, weiß nicht, 3-2 Tore gefühlt geschossen, keine Ahnung.
Hätte gereicht ohne Königsdörfer.
Ohne Königsdörfer hätte es gereicht, denn die anderen haben tatsächlich keine Rolle gespielt. Nemeth wurde noch verliehen. Öztunali hat...
Der hat auch kein einziges Tor geschossen bei Münster.
Ich habe gesehen, er hat 2 Vorlagen und kein Tor.
Ja.
Und ich glaube, der hat fast immer gespielt.
Jetzt
also,
haben wir den wieder an der Backe.
Jetzt haben wir ihn wieder, aber soll gehen. Öztunali irgendwie, weiß nicht, Karriereende, U21. Ah. Also,
gut, aber er wurde mit Haya nach unten befördert, ne?
Ja,
beim Haya. HSV, ja, Öztunali und Haya wurden ja erst...
ja, aber Haya spielt woanders jetzt, oder?
Ja, Düsseldorf ist da gewechselt.
Ja.
Die Frage ist, würdet ihr, also natürlich ging die Prediction insgesamt voll daneben. Königsdörfer hat ja eine überragende Saison gespielt, nachdem er von mir komplett, also nachdem er meine größte Enttäuschung in der vorletzten Saison war.
Jetzt 14 Tore.
Jetzt die Frage an euch. Es ist nicht nur, dass er, also die Leute überhäufen ihn jetzt wieder mit Lob, weil sie sagen, ey, der hatte so einen schweren Stand, der hat ja nicht mal immer Stamm gespielt. Die Tore waren technisch fein, der hat sich richtig gut entwickelt. Ist er the man, der Selke in der ersten Liga eventuell ersetzen kann, dass wir gar nicht so krass nachrüsten müssen, weil was der für eine Entwicklung genommen hat, vom Talent her sagen viele, ist der absolut erstligareif. Wie seht ihr das? Auf ihn setzen oder ist es zu krank, dass er dann mal die Riesenenttäuschung ist, mal der Mega-Halsbringer?
Was sagt ihr? Der schwankt zu sehr und ich finde, dass der auch für die erste Liga irgendwie noch zu viele so blinde Aktionen bringt. Also ich finde, da sind immer noch zu viele Fehler zum Teil in Zweikämpfen oder im Aufbauspiel oder sowas. Also
er ist 23 Jahre alt, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ist jetzt auch echt noch jung. Aber ich finde, ich würde ihn nicht mit Selke vergleichen, weil er dann doch auch viel über die Außen kommt. Das macht Selke eher weniger. Also ich finde, er ist schon deutlich flexibler einsetzbar als ein Davy Selke. Und die Torgefahr
ist da.
Also ich würde ihn nicht mit ihm vergleichen, aber ich finde, er ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem ich eher verlängern würde als vielleicht ein anderer Spieler, als manche ein anderer Spieler.
Für mich schwankt er tatsächlich nicht mehr so krass wie früher. Also das ist halt immer noch so irgendwie das Vorteil, was da mit ihm mitschwimmt und jetzt hat er, sind es für mich eher, wenn mal eine schlechte Leistung ist, ist eher mal ein ungewöhnlicher Ausrutscher nach unten. Davor war es ja eine gute Leistung, es war eher so, okay, er kann auch mal gut spielen, aber es wäre cool, wenn er es mal häufiger zeigen würde und ich finde, diese Saison hat das häufiger gezeigt und total dankbarer Kaderspieler, weil er ist torgefährlich, er kann irgendwie offensiv, kannst ihn außen bringen, kannst ihn im Zentrum bringen, kannst ihn ganz vorne bringen, so, also kannst ihn irgendwie auf allen Positionen bringen und dementsprechend finde ich ihn auch als Nummer 2 Stürmer Backup zu haben, auch für die erste Liga reicht es, weil ich da aber auch sagen würde, also bevor ich mir jetzt hier noch also Glatzel und Königsdörfer, würde ich sagen, mache ich einen Haken, gehe ich in die zweite Liga mit rein und vielleicht noch irgendwas Junges. Ich würde lieber wirklich meine ganze Kohle in die Verteidigung stecken und da dann sagen, ey, dann halt lieber nochmal eine Klasse besser, einen Innenverteidiger oder einen gut Sechser haben wir, einen rechter Verteidiger. So, also das ist bei mir eher so der Fall.
Apropos Verteidigung, ich meine, ganz viele haben uns ja heute schon geschrieben, Luca Vuskovic geistert durch die Foren, durch die Presse.
Der
junge Bruder von Mario Vuskovic, der aktuell bei Tottenham gehört, der wurde von Tottenham gekauft, wurde aber ausgeliehen zum Waterloo oder so, keine Ahnung, so ein Verein. Dort hat er überragende Saison gespielt, als Innenverteidiger, ich glaube, 7 Tore gemacht.
Schon und noch seit 18 Jahre jung. Also,
18 Jahre jung. Mario sagt selber über seinen Bruder, dass er deutlich talentierter ist als er selber. Und er hat wohl angekündigt, dass er, wenn Tottenham sagt, wir verleihen ihn noch eine Saison, gerne zum HSV kommen würde.
12 Millionen Marktwert laut Transfermarkt.
Kai, das ist doch für dich Musik in den Ohren, oder?
Ist doch schon mal ein Wort. Ist natürlich, er ist wie sein Bruder ein Innenverteidiger, ne? Hast du auch gerade schon gesagt, oder? Ja,
genau.
Ich sag mal so, können wir gebrauchen? Natürlich wäre in meinen Augen ein ausgebuffter, abgebrühter Innenverteidiger in der ersten Liga, hätte ich da lieber stehen, irgendwie, ich hätte da so 2 30- oder 2 28-Jährige lieber stehen als jetzt 18 Jahre und irgendwas. Aber wenn er seine Leistung bringt, die er jetzt gebracht hat, und dann herzlich willkommen.
Also ich bin absolut pro dem Transfer. Ich finde, das genau ist Musik in meinen Ohren. Ich finde, man muss nochmal hinzufügen, hatten auch ganz viel, genauso viele Hörer hatten gefragt, wann ist denn Mario Vuskovic wieder spielberechtigt?
November 26.
Genau, könnte der ein Neuzugang sein? Nein, leider nicht als Info. Er ist leider erst, er ist noch länger raus, ja.
Ja, genau. November 26, bis dahin läuft die Sperre noch, ja.
Ja. Aber ich bin da bei euch in Verteidigung stärken und ich finde, da kannst du auch ruhig auf den Jungen spielen.
Wer aus der aktuellen Innenverteidigung, wenn wir mal den Recap machen aus der Saison, wer hat euch denn überzeugt? Mit wem würdet ihr denn weitergehen in der, oder wo sagt ihr absolut Erstliga-Qualität, mit dem können wir, auf den können wir setzen und bauen in der ersten Liga? Wer ist für euch eher Backup und wen würdet ihr sagen? Ciao Kakao.
Also,
Elfadli.
Elfadli, wenn man ihn Innenverteidiger nennen möchte, dann Elfadli.
Muss bleiben.
Muss auf jeden Fall bleiben. Man kann natürlich auch auf die 6. Meffert würde ich erste Liga tatsächlich auch zutrauen. So, das ist so einer, der fällt in der 5. Liga nicht positiv und nicht negativ auf. In der ersten Liga fällt er auch nicht positiv und negativ auf. So, und ich glaube schon, dass du da.
Zählst du Meffert als Abwehrspieler? Oder ist es.
Als Sechser, nicht als IV.
Okay.
Also als Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt zum Beispiel Elfadli auf die 6 stellen, würdest du mit einer 6 spielen, dann hast du die ja mega gut besetzt. So. Also mit Elfadli und Meffert. Dementsprechend, wenn ich jetzt nur bei den IVs bleiben würde, keiner war überragend, ehrlich gesagt. Also da wünsche ich mir ein neues Innenverteidiger-Duo.
Ja. Also Hatziger Dunic war ja auch nur ausgeliehen. Mhm. Steht so ein bisschen zu, er würde gern beim HSV bleiben. Das ist ja, ich glaube, er spielt jetzt aktuell, gehört er noch einem Verein aus Russland an. Und er möchte dahin aber nicht wieder zurück. Und die Diskussion, oder er würde gern zum HSV. Heute habe ich gehört, Juventus Turin hat auch Interesse an ihm.
Also, aber ich habe gehört, Gerüchte, dass er schon wesentlich mehr Geld haben will. Und ich finde, das ist er dann vielleicht nicht wert.
Nee, unbedingt. Für mich wäre er dann auch nur Backup in der ersten Liga. Also es ist für mich ein Backup, Schonlau und Hatziger Dunic. Angenommen, Hatziger Dunic würde beim HSV bleiben. Irgendwo gab es Gerüchte, vielleicht ist er sogar ablösefrei. Wenn du ihn ablösefrei bekommen kannst, dann ist es vielleicht in der Gehaltssache, wo du nochmal eher was drauflegen kannst. Aber sobald es irgendwas kostet, gehe ich da komplett mit. Trotzdem, für mich Hatziger Dunic und Schonlau nur Backups.
Ja, total. Also für mich auch ganz klar, du kannst aus der kompletten Abwehr nur Miro Muheim in Ruhe in der ersten Liga einen Stammplatz zusichern. Der Rest kann gerne positiv überzeugen, aber für die Planung musst du auf andere Spieler setzen im Stamm.
Wir haben noch
was Hefti. Krass ist, weil Hefti. Es gibt keinen anderen. Ja, alle haben sich nicht für die erste Liga empfohlen. Nee,
Hefti finde ich war für mich persönlich eine dolle Enttäuschung. Also ich habe sein Spiel überhaupt nicht gefühlt. Fand auch, dass er viel nicht da war, wo man ihn irgendwie brauchte. Und würde ich gerne wieder loswerden.
Mikkel Broncis zwischen tollen Aktionen und auch der Junge ist halt auch noch extrem jung, ne? Also mit 21 Jahren.
Aber auch nicht Erstligareif. Nee. Einfach.
Das wäre für mich auch eher Backup mit Potenzial, wo man mal schauen könnte, wie sich das entwickelt.
Also cool, dass er sich so entwickelt hat, aber jetzt haben wir halt nochmal ein anderes Brett vor der Brust, deswegen weiß ich nicht.
Genau. Dann haben wir noch Suma Horo, der zu uns neu gekommen ist, der aber bisher, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt ein Spiel gemacht?
Der wird immer nur liebevoll Abu genannt. Nee, der hatte doch zuletzt, war der auch irgendwie Aufbautraining, hatte irgendwelche Probleme.
Genau, war bisher nur verletzt.
Verletzt, ja. den, ja, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ja.
Nochmal, es gibt natürlich viele in der Kategorie, die vielleicht von den Anlagen, vom Talent oder schon mal in ein, zwei Spielen gezeigt haben, dass sie explodieren können, ja, und irgendwann mal ein Erstligaspieler sein können. Da kann auch mal ein Weltklasse-Spieler entstehen. Aber Plan nach der letzten Saison kannst du damit 0,0. Mhm.
Sowas ist natürlich geil, so, wenn das Trainingslager ist und so Riesengewinner ist, Abu, Samo, Horo, solche News sind natürlich geil, wenn du so ein, zwei Waffen in der Hinterhand hast, aber da bin ich auch sehr vorsichtig, denn
Gewinner aus Trainingslagern hatten wir schon viele.
Richtig, ja, die müssen das doch erstmal.
Gerade Markus Berg.
Ja, und es ist immer ein Unterschied, ob du auch zwei, drei gute Spiele machst pro Saison oder ob du so eine Konstante bist. Ja, das sind ja nochmal. Ja.
Kommen wir mal zum Mittelfeld. Wir haben ja schon über so ein paar Spieler gesprochen. Wo sagt ihr, was? Ich werfe mal einen Namen in den Raum. Ferrei.
Ja, Backup. Also konnte sich jetzt nicht, leider, ne, ich mag ihn gerne, war hier im Podcast, hat sich in den Jahren, wo er jetzt hier war, nie richtig durchsetzen können.
Zuletzt eher wieder positiv aufgefallen, finde ich.
Hat Talent.
Ich glaube ja tatsächlich, dass die erste Liga ihm besser steht als die zweite Liga. Ich glaube, er ist so ein Typ Fußballer, der
mit seinen Aufgaben wächst.
Nee, aber auch von der Veranlagung her. Er ist der mit dem Fußball und der Schnelligkeit, dem Technischen doch eher in der ersten Liga sich besser wohlfühlt als vielleicht in der zweiten. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Also für mich wäre einer, wo ich sage, den würde ich gerne weiter noch beim HSV sehen. Aktuell nicht für mich Stammspieler, aber Potenzial, um doch zu zeigen, dass mehr in ihm steckt, was viele auch in ihm sehen.
Was ich immer ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung war, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er und Reis, die ja dort sehr dicke Buddies sind, da war immer so ein bisschen viel Gemecker aus meiner Sicht. Irgendwie so allgemein, oh, wir wurden nicht richtig eingesetzt und wir können ja auch gar nicht richtig spielen. Dann Reis, der immer nach zwei Minuten schon irgendwie Richtung Publikum geht, Richtung Tribünen geht und sagt, ihr müsst mal mehr machen und so. Es war irgendwie immer so ein bisschen, weiß ich nicht.
Mhm. Also Ludovic Reis ist für mich mit Abstand der Beste im Mittelfeld beim HSV, ja, und für mich vielleicht von der Qualität und der Veranlagung her mit 24 Jahren jetzt so der zentrale Punkt, wo ich mich breitschlagen lassen würde, dass er bestimmt, ob der HSV eine gute Leistung auf den Platz bringt oder nicht. Und da muss ich sagen, jetzt ja aus aktuellem Anlass, ist derjenige, der seinen Wechselwunsch bei Stefan Kuntz hinterlegt hat.
Was er aber letzte Saison auch schon gemacht hat.
Ja.
Pia, du hast es gerade gesagt,
du
hast unseren Podcast letzten Sommer gehört und hast gesagt, wir haben darüber gesprochen.
Ihr habt darüber gesprochen.
Ein Vollprofi, glaube ich. Ich glaube, wenn du dem Wunsch verwehrst, wird der jetzt nicht, auf gar keinen Fall, dafür liebt der Hamburg viel zu sehr, auf der Bank schmunzeln und sagen, ich bin beleidigt.
Ja und nein. Die Hinrunde haben wir jetzt nicht so krass gesehen. Also
da wurde verletzt, aber auch,
ist das, aber...
Genau, aber also ich kann es auch nicht verstehen, ein Spieler, der im Saison-Endspurt wirklich 100% vom Herzen alles angefeuert hat und reingehauen hat, ja, der dann die Fans von der Osttribüne aus mit Mikrofon angepeitscht hat, der dann nach Ibiza geflogen ist und diesen Sieg gefeiert hat, der dann auf dem Rathausbalkon stand und weiter gefeiert hat, und dann zwei Tage später sagt, übrigens 4-Jahres-Vertrag bei Brügge, klar ist da mehr Geld drin, Brügge, die Liga, international, ich habe nochmal nachgeschaut, ja, Brügge ist Zweiter geworden, der Erste kriegt, den Verein kennt nicht mal jemand, er kriegt Champions League, der Zweite geht in die Qualifikation zur Ligaphase für die Champions League, trotzdem alles nachvollziehbar, aber dass du so schnell sagst, ja übrigens, das war hier alles unfassbar, aber ich würde jetzt gern echt schnell weg. Und du hast ja auch, diese Deals bauen sich ja auch über zwei Wochen auf, aber mindestens.
Kai, ich finde das
da lustig. Da fehlt mir die Fußballromantik.
Ja, aber das finde ich lustig, dass das gerade von dir kommt, weil diese Fußballromantik, also die sehe ich bei dir sonst nicht, dass das für dich ein Thema ist, wo du sagst, das ist wichtig.
Ja, ich finde, hast du recht, aber ich finde, das war jetzt krass, der ist vorangegangen bei einem Aufstieg. Letzten Saisons hätte ich das Profis. Total nachvollzogen. Ja,
aber das sind Profis.
Ja, aber das
am
war
Ende jetzt, des Tages gibt's das nicht mehr.
Aber die, das war wirklich...
Schon verabschieden.
Ja, aber also ich fand jetzt die letzten sieben Saisons alles in Ordnung. Aber das war jetzt ja eine besondere Saison, eine besondere Situation, ja, mit ihm im Mittelpunkt.
Besonders ist nachher die Kohle.
Ja, und das ist halt krass, weil klar kriegt er da mehr Kohle und einen 4-Jahres-Vertrag. Auf der anderen Seite, er ist 24 Jahre alt, es wird nicht sein letzter Vertrag sein, also er kann sich da auch noch beim HSV was aufbauen. Ich glaube, als HSV-Verantwortliche, das möchte ich noch, das ist mir wichtig zu betonen, auf keinen Fall gehen lassen. Ja, 3,5 Millionen Marktwert, ein Jahr Vertragslaufzeit, 3 Millionen werden anscheinend geboten. Auf keinen Fall.
Viel zu wenig Geld für ihn.
Nicht machen. Ich würde es nicht mal für eine Halbserie machen. Ja, ich würde nicht mal, wenn er in eine Halbserie umsonst gehen würde, würde ich sagen, die 3 Millionen möchte ich trotzdem nicht haben. Du brauchst spielerische Qualität. Das ist eine Säule. Den Typen musst du entweder mit ganz, ganz viel Glück günstig nachbesetzen, wenn du im 3-Millionen-Bereich sein willst, oder du kannst es dreifach in die Hand nehmen, um da annähernd die gesicherte Qualität reinzusetzen, die dann funktionieren muss von Anfang an. Also da sag ich, ey, no deal bitte.
Ja, und in einem Jahr läuft sein Vertrag aus und dann kannst du ihn ja immer noch ziehen lassen. Aber ich finde, für so wenig Geld macht es keinen Sinn, ihn gehen zu lassen.
Wie viel Geld habt ihr von Rügenwalder eigentlich bekommen dafür? Hat sich das gelohnt?
Ja klar, wir haben ist doch geil. Also für den Clip haben wir nichts bekommen, für die Loge.
Wenn ich ein bisschen Rügenwalder kaufe, darf ich euch dann nächste Saison mal in der Loge besuchen.
Ja, aber da Rügenwalder ist raus leider. Ah. Die machen HSV nicht mehr.
Nee. Hat man gemerkt.
Nach dem Diesel war kein Geld mehr in den Kassen.
Das werde ich euch noch länger aufs Brot schmieren.
Nicht nur du.
Streichzart.
Ja, also ich gehe mit Kai, finde ich alles genau richtig. Musst du natürlich intern jetzt gut verargumentieren, dass er keinen Hals hat und am besten auch zügig machen, dass er jetzt die 2 Monate sich abreagieren kann und dann irgendwie gut spielen kann. Jetzt nicht irgendwie kurz vor am ersten Spieltag.
Ich habe trotzdem noch einen Spieler, von dem ich gerne von euch wissen möchte, was machen wir mit ihm oder wie seht ihr ihn? Und zwar, das ist Noah Katterbach.
Bin ich kein Riesenfan von.
Ja. So lange nicht mehr auf dem Platz gesehen, ich weiß gar nicht.
Ja, aber er hat mal kurzzeitig unfassbar gespielt. Also auch
ihr könnt euch an das Messi-Tor erinnern.
Ja, genau. Die Saison dachte ich so, wow, ey, ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist und so. Aber ich bin jetzt nicht so...
Ist halt ein spannender Spielertyp, ne? Also der hat wirklich auch alles...
Der hat so ein bisschen Rehse-Vibes mit seiner Fashion-Brand. Also nicht spielerisch, sondern so vom Image her ist er, glaube ich, ähnlich, aber leider eben nicht spielerisch.
Hat aber auch alle Jugendnationalkader durchlebt, hat alles gewonnen im Jugendbereich. Also der hat wirklich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit auch genossen. Ist spannender Spieler. Ich kann es auch ganz schwer einschätzen. Er hat ja von Polzin jetzt oder vom Trainerteam, als er jetzt so lange verletzt war, hat er den Auftrag bekommen, trotzdem was für die Mannschaft zu machen. Hat jetzt einen Song gemacht, einen Aufstiegssong. Musikgeschmäcker sind halt auch verschieden. So, es gibt genug Leute, die Abschach auch total scheiße finden und das ist auch ihr gutes Recht. Ich finde den Song jetzt nicht scheiße, aber ich würde sagen, den höre ich nicht, weil es ist einfach nicht meine Mucke. Aber so hat er sich dann eingebracht, um diese Zeit zu überbrücken und Teil der Mannschaft zu sein, um eben diesen Song mit dem Team zu machen und den Spielern.
Das ist vielleicht ein richtig blöder Vergleich, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Katterbach und Marco Richter, würde ich auch irgendwie Katterbach festhalten.
Ja, das auf jeden Fall.
100%. Was machen wir mit Marco Richter?
Richter Leute? Weg. Also ich würde sagen, im Mittelfeld, Fadli, Karabetz, muss man mal gucken, ob man den irgendwie vielleicht irgendwie kriegen kann. Meffert und Reis. Poreba ist irgendwie noch so ein dankbarer Backup.
Ich würde dich gerne was anderes fragen, Pia. Wenn du die Wahl hättest zwischen Jatta und Katterbach.
Katterbach.
Okay.
Aber, also.
Ja, also.
Jattas Time has come. Aus meiner Sicht. Ja, also, sorry, aber.
Wir sind mit Sahiti so lala. Also, wir sind ja nicht unendlich gut besetzt, aber ich.
Aber Jatta sehe ich wirklich gar nicht mehr. Da bin ich komplett raus.
Ja. Wie lange hat der noch Vertrag? Ich weiß es gar nicht.
Ich auch nicht.
3 Jahre.
Bestimmt.
Ja, doch, der hat sich doch
hier. Fünf Jahresvertrag hat er bekommen.
Hat er alles richtig gemacht.
Ja, aber er nimmt ja. Schwierig. Also, naja.
Kommen wir mal zu der Creme de la Creme der ersten Liga, zu unserem Prunkstück, zu dem, was uns in die erste Liga geschossen hat, zu der Waffe, vor der sich die Liga neben den Fans fürchtet.
FC Bayern schon anklopft, meinst
zum du? Zum Sturm. Also da, wo die anderen Vereine neidisch auf uns gucken werden, wenn der Zweitligist mit Qualität vorne rumeiert.
Über Dompe haben wir gesprochen, über Königsdörfer auch. Bleiben ja gar nicht mehr so viele, sondern Davy Selke, Robert Glatzel und Otto Stange. Karabetz, der auch nur ausgeliehen ist, indem wir, glaube ich, eine Option hatten für 4, noch was Millionen, was aus meiner Sicht zu viel ist.
Ja, finde ich auch.
So, er kommt, glaube ich, von Prag. Prag ist er ausgeliehen.
Sparta Prag.
Die haben den Trainer entlassen. Da ist gerade viel Unruhe. Da wird gerade neuer Trainer gesucht und alles umgemodelt. Da weiß man auch noch nicht, wie sie mit ihm planen, ob man ihn vielleicht günstiger bekommen kann. Ich glaube, wenn du ihn günstiger bekommst, würde der HSV ihn versuchen zu halten, aber nicht für die Summe, die jetzt aktuell aufgerufen wird. Dann haben wir noch Baldé über außen und Alexander Rössing-Leslied, der am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth eingewechselt worden ist, wo ich persönlich den sehr erfrischt hatte. Ich hatte so ein bisschen Suhoen-Vibes. Mhm. Der war so ein bisschen, er kam so ein bisschen unbeschwert, dribbelte der auf und war irgendwie ganz, ganz sympathisch zu sehen. trotzdem gespannt, wie man mit dem kleinen Körper, den er doch hat, also er ist ja sehr zierlich, der sieht aus wie 16, ob der in der ersten Liga, ja, kann ich...
Er muss ins Trainingcamp, also er ist 1,84 groß, sehe ich gerade. Ist jetzt nicht, dass er super klein ist, aber hier bei Kicker ist das Gewicht mit 69 Kilogramm. Und da, ich denke mal, er muss nochmal, also locker flockig, Minimum 5 Kilogramm Muskelmasse drauflegen, damit er so ein bisschen im Erwachsenenfußball, glaube ich, bestehen kann.
Ja, ich glaube... Ja. Ist ja ein Spieler für die Zukunft. Also man hat diese Spieler ja geholt für die Zukunft. Also es sind ja ganz klar Perspektivspieler, wie Sie so schön gesagt haben. Und so günstig war er ja auch nicht. Also er hat ja schon auch, war schon ein relativ teurer Transfer.
Ja, die natürlich behalten oder ihn...
Otto auch.
Otto auch. Bin ich mal gespannt, ob er sich weiterentwickelt. Vom Ding her...
Otto ausleihen oder behalten?
Behalten erstmal, ja. Würde ich sagen.
Kommt darauf an, was man jetzt vorne so für ein System plant und welche anderen Stürmer man hat, aber theoretisch würde ich behalten, weil er relativ dankbar ist, du kannst ihn in der 85. bringen und er trifft halt nochmal, also da würde ich eher...
Und Hamburger Jugend, ich finde irgendwie sowas ja. Noch ein bisschen mehr, also da ein Auge drauf haben, mehr einsetzen und...
Da würde ich eher Rössing, Lellisitz, ja, unser Norweger... Fliegengewicht, den würde ich eher verleihen. Ja. Ja. Weil Otto Stange kann immer noch mal ganz gut helfen, finde ich.
Dann haben wir Glatzel und Säkel. Säkel ist nach wie vor offenes Buch. Heute hatte ich gerade bei seiner Frau auf Instagram gesehen, die so ein bisschen irgendwie in ihrer Story so hatte, oh, wir wissen schon wieder nicht, wie es weitergeht. War so ein bisschen so, sie hätten sich, glaube ich, gewünscht, dass man irgendwie rechtzeitig irgendwie Klarheit hat. Auf der anderen Seite hörst du dann wieder die andere Story, dass er bei Kunz im Büro war. Ist ja auch immer nur, was wir so aus der Presse lesen und mitbekommen, dass er da war und den Wunsch geäußert hat, irgendwie diese Klausel aus dem Vertrag rauszunehmen, damit er aufbefreit spielen kann und das einfach so genommen
welche, wird. Welche Klausel?
Dass er sein Vertrag sich automatisch verlängert, wenn er so und so viele Spiele hat. Und normalerweise wäre sein Vertrag jetzt einfach verlängert worden, weil er die Anzahl der Spiele erreicht hat, aber man hat ihm diesen Vertrag hat oder diesen Passus hat ihn Kunz aus dem Vertrag streichen lassen, damit er jetzt den Kopf frei hat und nicht über so eine Sache nachdenken muss. Jetzt haben wir aber das Problem, dass er nicht automatisch verlängert worden ist und wir in die Diskussion gehen müssen, zu schauen, behalten wir ihn oder nicht. Also es wäre ein einfaches gewesen, hätte man diesen Passus einfach drin gelassen, dann hätte man nicht darüber nachdenken müssen, sondern dann hätte er jetzt noch Vertrag für nächste Saison gehabt oder hätte er sich erspielt, dadurch, dass er eben die Einsatzzeiten bekommen hat.
Ich finde ihn geil für die erste Liga. Ich würde mir immer noch sehr wünschen, dass er da bleibt, aber nicht um jeden Preis. Also ja. Es kommt halt total drauf an, was da seine Forderung ist. Ich glaube, dass der auch in der ersten Liga mega wichtig für die Mannschaft sein kann, dass der da nochmal also auch jetzt mit der Perspektive, dass Bascho vielleicht nicht mehr unbedingt Stammspieler ist, dass er dann irgendwie mal die Binde bekommt, weil ich finde, der Typ Spieler ist er einfach. Und dann finde ich ihn cool, aber wie gesagt, nicht um jeden Preis. Also
wir sind ja in der zweiten Liga jetzt auch nicht wahrscheinlich jedes Spiel überlegen, wie in der ersten Liga nicht, wie in der zweiten Liga. Und das Spielerprofil, ich sag mal so, da passt so ein Königsdörfer und sogar vielleicht auch ein Glatzel, die noch ein bisschen besser Fußball spielen können, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Speed haben wie Königsdörfer, passt natürlich so ein bisschen besser ins Profil rein. Auf der anderen Seite musst du mit Standards natürlich auch irgendwie deine Tore sammeln. Da ist aber kopfballtechnisch irgendwie Ecke, Freistoß, Kopfball, Tor schon gut. Glatzel auch, you never know, ob er sich verletzt. Dieses Jahr war es der unglaubliche Winner, dass wir Säke transferiert haben, sonst wären wir nicht aufgestiegen. Aber ich glaube, wir sind uns alle
einig, dass der Fokus auf der Innenverteidigung liegen muss.
Und dann auf Rechtsverteidigung, auf den Linksverteidiger und dann
und zusätzlich defensives Mittelfeld.
Da sind wir gut besetzt. Aber ja, ich denke auch.
Da muss schon einiges passieren, ehrlich gesagt, bei uns nochmal. Und wir müssen uns für die erste Liga fit machen.
Ich bin gespannt auf die ganzen Transfergerüchte. Es wabertet ja schon einiges rum. Auch offensive Spieler von Holstein Kiel, der Stürmer. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Fand ich, hat in der ersten Liga war wirklich...
Holstein Kiel, habe ich immer das Gefühl, spielt gefühlt der halbe HSV, also die halbe, sind alles ehemalige vom HSV, die da auf dem Platz sind.
Aber es gab natürlich auch einige Spieler, die bei Kiel waren, die auch wirklich was drauf hatten. Also so ein Rehse hätte ich auch gerne beim HSV gesehen. Also
der dabei jetzt bis Ende, bis 2030 bei der Hertha verlängert
war. Ja, aber safe, einfach damit er noch Kohle bekommt. Ja. Also das würde mich schon echt wundern, wenn der da bleibt.
Ja, obwohl er so ein Berliner da Ikone ist und
Ja, aber ich komme da ja aus Norddeutschland hier.
Ja, aber es hat mehr dieser abgefuckten Lifestyle und so, also im positiven Sinne, im Berlinerischen sozusagen und mit lackierten Fingernägeln und irgendwie ein Treffen im Park und irgendwie das.
Ach komm, das können wir in Hamburg auch.
Übrigens, es ist der Japaner Shuto Machino von Holstein Kiel, 25 Jahre alt und hat in seinen 32 Spielen in der ersten Liga immerhin 11 Tore gemacht. Mhm.
Ja, gut. Ja, dann haben wir heute eine Prediction geschafft immerhin. Ist doch geil. ich würde sagen, den Rest.
Lass uns ganz kurz noch einmal über den Präsidenten, das einmal kurz ab, weil so viele haben uns geschrieben, was sagt ihr zu Magath? Lass uns kurz einmal darüber sprechen. Habt ihr das mitbekommen?
Ich habe mir gestern Abend noch das Interview vom Sportclub, die letzte Folge vom NDR Sportclub reingezogen, wo Magath zu Gast war. Und ich konnte, also ich bin sehr happy, dass er da jetzt ausgeschlossen wurde, muss ich ganz ehrlich
sagen. Passiert ist ja Folgendes, er hat sich beworben auf das Präsidentenamt und dann hat der Beirat vom HSV ihn gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Und ich hatte auch mit einem Freund telefoniert und da ist es ja auch bald Mitgliederversammlung und da hatte der schon so ein bisschen so auch so, ah shit, und jetzt nicht, dass dadurch noch mehr Staub aufgewirbelt wird, dass er quasi verboten wird, so. Dann war der auch so, ja, so ist ein bisschen wahrscheinlich so wie die AfD, dass man halt irgendwie so sagt, so okay, wenn man sie verbietet, dann kommt ein riesen Aufschrei und dann kommt erst die große Diskussion, warum das jetzt irgendwie so ist, und wenn man alles zulässt und einfach nicht gewählt wird, wäre alles nochmal ein bisschen einfacher. Aber also für mich, ich habe den Bildartikel noch nicht mal angeklickt. Also für mich ist Magath so, also warum und was soll das? Und sollten wir ihn jetzt gefühlt in irgendwelche Predictions aufnehmen, dann werden wir uns in einem Jahr fragen, was war damals mit Magath? Keine Ahnung.
Der Inhalt ist ja so ein bisschen, dass Magath versteht die Welt nicht mehr, warum er da jetzt ausgeschlossen wurde, weil er ja so viele Erfolge mit dem HSV gefeiert hat und er möchte eben ehrenamtlich da für den HSV komplett sportlich da sein und eben, keine Ahnung, Handball genauso pushen wie Fußball, und das wird ihm aber angekreidet.
Und er hat sogar Computer für die Schachabteilung gespendet. So.
Also ich glaube auch, dass man, es ist schwer jetzt, glaube ich, wenn du hast ein Anforderungsprofil, hat der HSV ausgeschrieben, was die Person mitbringen muss, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass du dann einen Magath ausschließt, so rein von der Vita her, ist natürlich grenzwertig bis auf sein Alter, weil der ja einfach schon, weil man gar nicht weiß, ob der überhaupt noch das, was er in seiner Vita mal geschafft hat, noch abrufen kann. Viel gravierender oder viel schwerwiegender finde ich aber die Argumentation gegen Magath, dass du sagst, der Verein tut gut daran, nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. In Hamburg gibt es schon eine große und breite Presselandschaft. In Hamburg gibt es schon viele Leute, die immer ihren Senf in der Öffentlichkeit wie Kühne und so weiter dazugeben. Wenn du da jetzt mit Magath noch einen weiteren Lautsprecher installierst, sorgt das für noch mehr Unruhe. Und das Vertrauen jetzt zu haben, dass er sich wirklich, und das soll ja eigentlich der Präsident, um die anderen Sportarten kümmert und eben nicht um die ausgegliederte AG, das ist ja auch nicht da. Also man weiß ja eigentlich, dass er sich auf dieses Amt bewirbt, um dann auch im Fußball mitzureden.
Hoffmann-Vibes, ne?
Also so, genau. So, und da allein das, und das muss ich dann sagen, kann ich dann vom Aufsichtsrat verstehen, dass man dieses Risiko gesehen hat und nicht eingehen wollte und damit gesagt hat, wir nehmen diese Gefahr vom Tisch.
Ja.
So. Es ist übrigens der Beirat, der den Präsidenten zulässt oder nicht. Und die Kandidaten, die jetzt präsentieren, sind Kai Eselsgroth, Henrik Könke, Frank Ockens. Und als Vizepräsident sind es Richie Golz, Laura Ludwig und Anna Stöcken. Und als Kandidat für den Schatzmeister sind es Ralf Hartmann und Michael Papenfuß, also auch Altbekannte. Und
für wen sind wir?
Ja, ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen meine Lanze für Henrik gebrochen, weil ich ihn einfach kenne und weiß, wie er den Verein liebt und lebt. So,
ich finde bei
Kai Eselsgroth, finde ich, hat's für mich so ein bisschen Geschmäckle, weil er halt im Ehrenrat und im Beirat sitzt, so, und natürlich auch dafür, also dann zugelassen wird, da kannst du immer irgendwie sagen, so, ja, das hat irgendwie Geschmäckle, das kann ich auch verstehen, auch wenn sie das sagen, dass es nicht so der Fall ist und er mit Sicherheit auch den HSV im Herzen hat und alles dafür tun machen und. Trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen Geschmäckle. Frank Ockens kann ich gar nicht, oder Ockens kann ich gar nicht sagen, den habe ich so gar nicht auf dem Zettel. Richie Golz ist zusammen mit Magath ja eigentlich ins Rennen gegangen. gegangen, wurde dann aber trotzdem angenommen, auch weil sie einzeln, du kannst nicht als Team ins Rennen gehen, sondern du kannst nur einzeln, kannst aber sagen, dass du natürlich in der Konstellation gerne zusammenarbeiten würdest. Laura Ludwig ist ehemalige Beachvolleyballerin.
Gold gewonnen, da war ich dabei, ja. Hat sie ein Steinbrett bei mir seitdem.
Siehst du? Ich bin ehrlich gesagt auch für Laura Ludwig, ich glaube so, dass eine weibliche Seite da ein bisschen was Positives, nochmal eine neue Denke reinbringt, plus durch die Olympiasiegerin und Olympiateilnahmen hast du so wirklich den breiten Sport gelebt und gefühlt. Das soll man ja im e.V. und
Anna Stöcken kann ich ja aber auch nur Gutes von berichten. Die lebt den Verein auch wirklich durch und durch. Kommt auch aus der Fanszene, hat den Supporterschor gegründet, macht zum Beispiel diesen HSV-Marsch, also dass du diese 18,87 Kilometer, diesen HSV-Pilgerweg, den könnten wir eigentlich mal machen. Ja, das wäre eigentlich eine ganz lustige Idee.
Bin ich dafür.
So eine Sache. Also, und sie ist, glaube ich, auch im Ehrenrat. Ist sie im Ehrenrat? Ja, ich glaube. Ist sie im Ehrenrat? Irgendwo ist sie noch im Ehrenrat, wo sie sich für beworben hat.
Also sind wir für sie als Vize.
Ja, also sie ist auf jeden Fall, ist natürlich ein sehr junges Team und wäre natürlich sehr, 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 sehr fannah, dieses, ne, mit Henrik und Anna Stöcken. Auf der anderen Seite muss man ja auch immer überlegen, also das ist ein Ehrenamt, das kostet unheimlich viel Zeit. So, in der Regel sagt man immer so, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du Privatier bist, kannst du da als Präsident arbeiten, weil es bringt dir keine Kohle, so hast super viele Aufgaben. Ich weiß zum Beispiel von Henrik, dass er dafür bei der Arbeit zurückstecken würde und reduzieren würde, um das zu machen. So, also das ist, also da sieht man, dass wie viel wert einem das auch ist. Das kann ich bei den anderen, weiß ich das halt nicht so. Ne? Ist auf jeden Fall eine spannende Personal und Wahl, die da auf uns zukommt. Und zu Magath, ja, ich glaube, da ist alles gesagt. Das wird seine Gründe haben.
Ja, ja.
Ohne da jetzt genau zu wissen, was da alles vorgefallen ist. Aber ich finde schon bezeichnend, dass Magath sich in den letzten Jahren immer wieder überall ins Spiel gebracht hat und es irgendwo nirgendwo geklappt hat.
Aber sagt er ja, hat er nicht. Er wurde immer angerufen.
Ja,
pipapo.
Ja.
Muss er also spielen. Gut, da haben wir noch für nächste Woche so ein paar geile Themen auf. Ich freue mich, fang direkt mit den Predictions an. Direkt mit den Predictions.
Wir wurden gefragt, ob wir durchziehen, die Sommerpause. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Wir versuchen das zu machen. Ob wir vielleicht irgendwann nochmal auf einen zweiwöchigen Duktus gehen für einen Monat, das schauen wir mal. Aber ansonsten...
Es dauert jetzt aber noch. Also ich freue mich, wenn wir durchziehen, aber es dauert ja wirklich jetzt noch sehr lange, bis es endlich wieder Fußball gibt.
Müssen wir aber jetzt auch nochmal die erste Liga dann in Fokus nehmen. Ne? Ja, also wir haben jetzt viel über Zweitligavereine gesprochen in den letzten Jahren. Das muss jetzt natürlich
Gegnercheck erste Liga. Mit 17 Teams.
Genau.
Es ist einfach...
Ah, es ist die erste Liga. Ah, ist gut, wir sind wieder da. Endlich nicht mehr über Spieler sprechen, die man nicht kennt. Pia, das ist doch für dich auch geil. Der Gegnercheck wird doch jetzt geil werden.
Boah, ich weiß nicht, wie viele Erstligaspieler ich noch kenne.
Ja, aber so in Bayern kriegst du was? Ja,
Bayern Marco, und Eintracht achten,
der hat gute Einzelaktion.
Aber Wirtz, geht er jetzt? Tschüss, Wirtz.
Ja, den hätte ich gerne bei Bayern gesehen, leider. Aber gut.
Ah, ganz kurz, abschließende Frage. Ja. Kein Tippergebnis. Ich würde mir jetzt schon gerne einmal von euch hören. Und vielleicht können wir da in zwei Monaten nochmal drüber sprechen, wenn wir uns noch mehr heiß gesprochen haben. Was wäre für euch Stand heute ein akzeptabler Platz am Ende der Saison der ersten Liga?
12.
Aber also lowest akzeptabel sozusagen.
Was wäre für dich der akzeptable Platz am Ende der Saison, Pia? So schwer war die Frage nicht.
Kai. 8.
Ja. 10.
13.
Okay, ist gut. Also sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das wäre für mich...
Das zweite Jahr wird immer das schwerste Jahr, deswegen musst du im ersten Jahr mindestens Achter werden. Ja, sonst wird das zweite Jahr noch schwieriger.
Siehe Heinheim.
In diesem Sinne.
Nur der HSV.